bei Nuviso Studio Talk. In letzter Zeit häufen sich immer wieder die Berichte von abgestürzten Flugzeugen oder vielleicht auch von abgeschossenen Flugzeugen. Wie im Fall der MH17 ist es sogar Gewissheit. Und immer wieder damit einhergehen Hunderte von Toten und auch immer die politische Diskussion im Nachhinein darum. Und zu diesen vielleicht sogar politisch motivierten Abstürzen habe ich mir heute einen besonderen Experten eingeladen mit jahrzehntelanger Flugerfahrung als Flugkapitän, Peter Heisenko. Herzlich willkommen. Ja, ich habe ja von Flugzeugen absolut keine Ahnung, deswegen freue ich mich besonders, Sie heute hier zu haben, weil ich auch vielleicht die eine oder andere recht naive Frage habe. Und ich würde ganz gerne mal mit einem Ereignis beginnen in unserem Gespräch, was schon über ein Jahrzehnt zurückliegt, nämlich den 11. September 2001. Ich wollte schon immer mal einen erfahrenen Passagierpiloten fragen, wie einfach ist es denn, so ein Flugzeug in ein Gebäude, was nur 25 Meter hoch ist, reinzufliegen, ohne dabei den Boden zu berühren, wie ja im Fall des Pentagon passiert ist.
Ja, wollte ich gerade sagen. Wir reden vom Pentagon. Also so, wie das dargestellt worden ist, würde ich als Fachmann mit immerhin 16.000 Flugstunden sagen, das würde ich mir nicht zutrauen. Also es ist ja so, wenn man ein Flugzeug landet auf einem definierten Punkt, dann ist es auch nicht unbedingt ein definierter Punkt, sondern das hat eine Länge, in der man aufsetzen sollte. Das sind 500 Meter hin oder her, die einem zur Verfügung stehen. Und dann ist dieses Flugzeug aber in eine Konfiguration gebracht, die das einfacher macht, dass man das kann. Dieses Teil, was da in das Pentagon geflogen sein soll, das war nicht in dieser Landekonfiguration, sondern das war clean und dementsprechend relativ schnell. Und ich sage mal ganz klar, wenn ich das als Aufgabe hätte, würde ich das ablehnen.
Man muss ja noch dazu nehmen, dass man ja als Terrorpilot auch nicht gerade die Hilfe von Tower, Lotsen oder sonst wem hat. Man muss das ja quasi wirklich selber machen.
Ja, vor allem, es wurde ja gesagt, dass die Jungs, die das angeblich gemacht haben, bloß ein paar Stunden Simulatortraining gehabt haben.
Hanni Handschuh hat mal eine Cessna geflogen, wo der Fluglehrer danach gesagt hat, der konnte gar nicht fliegen, nicht mal eine Cessna.
Naja, also ich meine, Cessna bewegt sich in Geschwindigkeitsbereichen, wo so ein Jet noch gar nicht fliegt. Dementsprechend schneller geht das. Außerdem ist die Genauigkeit und alles bei dieser Geschwindigkeit, da sind kleinste Steuerbewegungen etc. Also da muss man schon, man müsste sehr viel Erfahrung haben, um das überhaupt hinzukriegen. Oder ein völlig unglaubwürdiges Glück. Also ich halte es für eigentlich ausgeschlossen.
Ja. Es gibt ja zu diesem 11. September wahnsinnig viele solche Details. Die sind ja auch alle schon größtenteils besprochen. Darauf müssen wir gar nicht weiter eingehen. Mich interessieren aber eben vor allem die technischen Details, die Sie besser beurteilen können als der Laie. In dem Zusammenhang können wir also ausschließen, dass Hanni Handschuh tatsächlich dieses Flugzeug, oder nahezu ausschließen, dass Hanni Handschuh dieses Flugzeug wirklich ins Pentagon gesteuert hat. Wir wissen nicht, was passiert ist sozusagen.
Ja, lassen wir es mal so stehen.
Wir wissen nicht, was passiert ist. Ja. Eine noch ganz andere Frage, die ich mich auch immer gefragt habe, weil es dazu sehr widersprüchliche Angaben gibt, sind die Telefonate, die aus den vier Flugzeugen, die es ja betroffen hat, an diesem Tag gegeben haben soll oder gegeben hat. Das weiß ich nicht. Es wurden ja aber recht schnell die Zweifel laut, es ist ja technisch eigentlich gar nicht möglich, aus so hoher Reiseroute, Geschwindigkeit, wie auch immer, herauszutelefonieren. Erst recht nicht im Jahr 2001, wo ja jetzt auch noch nicht die Technologie mit der heutigen vergleichbar war.
Wie sieht es denn damit aus? Der letzte Satz ist falsch. Nämlich erst recht mit der damaligen Technologie wäre es möglich, eventuell, weil das amerikanische Mobilfunknetz war damals noch weitgehend nicht digital, sondern analog. Und da sind natürlich andere Reichweiten möglich als mit dem Digitalfunk, der jetzt Weltstandard ist. Also das ist ein bisschen schwer zu sagen. Es ist wohl so, dass es in Amerika eine Zeit lang wohl möglich war, mit diesen Mobiltelefonen schon aus dem Flugzeug raus zu telefonieren. In Deutschland wäre das nie möglich gewesen in dem vernünftigen Umfang. Also das ist schwer zu beurteilen.
Würde für mich an der Stelle auch die Frage zu einem anderen Absturz, nämlich der Germanwings, erklären, warum es da keine Anrufe gab. Interessant. Aber vielen Dank zu den Aussagen zu 9-11. Kommen wir mal zu dem aktuellsten Flugzeugabsturz, der Metrojet, der über Sinai 224 Menschenleben gekostet hat, überwiegend russischstämmige Bürger. In dem Zusammenhang auch die Nachberichterstattung sehr interessant, wenn man das zum Beispiel mit MH17 vergleicht, was zum Beispiel auch die Kondolenzschreiben bzw. die fehlenden Kondolenzschreiben der westlichen Politiker jetzt in dem aktuellen Fall betrifft, ist sehr interessant. Und man rätselt ja immer noch über die Ursache, es wird ermittelt, aber interessant in dem Zusammenhang ist, kam ja sofort ein Bekennerschreiben von IS. Aber das mag man irgendwie, habe ich das Gefühl, gar nicht so richtig gerne zugeben wollen, dass da eventuell kein technischer oder kein Pilotenfehler die Ursache war. Wie ist das zu erklären?
Naja, also dieses Bekennerschreiben vom IS, das war blanker Blödsinn, weil auf dem ganzen Sinai nichts existiert, mit dem man ein Flugzeug aus 10 Kilometer Höhe runterholen könnte, ein Passagierflugzeug. Also zumindest nicht in Händen des IS oder sonst wie, dass das hätte sein können. Das kann man also ausschließen. Das ist, mein Gott, da, wie heißt das, Trittbrettfahrer.
Gut, Sie sind ja nicht konkret geworden. Sie haben ja nur sich dazu bekannt, aber nicht gesagt, wie. Es käme ja vielleicht
noch... Nein, da war schon gesagt, abgeschossen.
Ach so, das haben, ja, die haben ja, gesagt, das die haben es abgeschossen.
Okay. Ja, ja, die haben gesagt, die haben die abgeschossen. Und das ist halt blanker Unsinn und das ist ja auch sofort wieder verschwunden. Also weil sofort alle Experten gesagt haben, geht gar nicht.
Okay.
Nein. Ich meine, dass ein Fremdverschulden mit 99%iger Wahrscheinlichkeit vorliegt, davon gehen wir mittlerweile aus. Was sich dann tatsächlich herausstellt, das müssen wir jetzt noch ein bisschen abwarten. Ne? Also die Wahrscheinlichkeit ist, dass da eine Bombe beteiligt war im hinteren Bereich des Flugzeugs. Da gibt es mittlerweile mehrere Experten, die sich in diese Richtung bewegen und dem stimme ich mit 99%iger Sicherheit zu.
Also doch kein technischer Defekt und kein Pilotenfehler.
Ach was, nein. Solche Fehler kann ein Pilot gar nicht machen. Und technischer Defekt, ein Airbus zerbricht nicht mitten in der Luft. Das findet nicht statt. Und auch diese kurzen Hinweise darauf, dass das Flugzeug im Jahr 2001 mal einen Tailstrike hatte. Tailstrike heißt, dass es anstatt mit dem Fahrwerk zuerst, mit dem hinteren Ende zuerst aufgesetzt hat. Da gab es wohl eine Beschädigung, aber jetzt müssen wir bedenken, der ist 14 Jahre her. Und danach ist ja natürlich auch alles repariert worden und das Ding ist jetzt 14 Jahre geflogen, seit 2001 jetzt zu sagen, das wäre ungefähr so, wie wenn eine 80-jährige Frau stirbt und man sagt, die Hebamme ist schuld.
Wie alt, ich kann das ja nicht beurteilen, ist denn in den 14, oder Spiegel schreibt, Unglückschat war 18 Jahre alt und schreibt, zum Vergleich, das Durchschnittsalter der Lufthansa-Flotte beträgt zurzeit knapp 11 Jahre. Was kann man denn, ist das jetzt viel, gehört so ein Flugzeug mit 14 oder 18 Jahren ausrangiert?
Nein, auf keinen Fall. Das ist für ein Flugzeug ein ganz normales Alter. Dieses Flugzeug jetzt, das verunglückte jetzt, das hatte erst vor einem Jahr, glaube ich, einen D-Check. D-Check heißt, da wird alles zerlegt, alles geprüft, alles gemacht. Das Flugzeug ist danach wie neu, das alle 20.000 Stunden müssen das alle Verkehrsflugzeuge haben und die sind danach eigentlich besser wie neu.
Und dennoch gab es auch von russischer Seite sofort die Anordnung, diesen Flugzeugtyp erstmal aus dem Verkehr zu ziehen und nicht mehr fliegen zu lassen?
Nun, da agieren die russischen Behörden anders, man kann sagen besser oder radikaler als die westlichen, weil da wird nicht so sehr auf Kommerz geachtet, sondern da wird erstmal gesagt, Moment, wir haben hier gerade einen Unfall gehabt, von dem wir noch nicht wissen, was passiert ist. Und um auszuschließen, dass dasselbe gleich nochmal passiert, sagen wir, die bleiben erstmal alle am Boden. Das ist noch, da ist keine Analyse oder irgendwas dabei, das wird einfach gemacht. Das hat man aber auch schon in den westlichen Flugunfällen gehabt. Ich erinnere mich damals an die DC-10 in Chicago, das war in den 70er Jahren, wo man auch gleich mal die ganzen Flugzeuge gegroundet hat, bis man dann festgestellt hat, dass es an der Wartung lag, weil die Amerikaner die Triebwerke mit dem Gabelstapler montiert haben, anstatt mit dem dafür vorgesehenen Gerät. Und dabei haben sie dann die Haltebolzen angebrochen. Naja, das kann man sich vorstellen, wenn man mit dem Gabelstapler versucht, einen Teelöffel irgendwo hinzulegen. Das funktioniert auch nicht.
Na, bei Wetten, das haben das schon Leute geschafft.
Ja, aber das waren dann wirklich Spezialisten.
Ja. Gut, also Sie sagen also, mit 99%iger Wahrscheinlichkeit war das eine Bombe. Den IS schließen Sie auf der anderen Seite aus. Dann wird es ja kompliziert.
Das habe ich jetzt nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, dass der IS die nicht abgeschossen haben kann.
Aber eine Bombe an Bord schmuggeln wäre denkbar?
Wäre denkbar, halte ich allerdings für ein bisschen schwierig, dass der IS da die Kapazität hat, das logistisch herzustellen, an Bord eines solchen Flugzeugs eine Bombe zu schmuggeln. Das müsste dann schon genauer betrachtet werden.
Gut, aber Sie sind sich sicher, es war eine Bombe. Irgendjemand muss es ja dann gewesen sein. Man kann ja vermuten, das machen wir ja eigentlich ungern, aber IS hatte es ja vorher auch angekündigt, sozusagen speziell jetzt auch gegen Russland vorzugehen, seit ja, Putin sozusagen in Syrien hauptsächlich IS bombardiert. Also so ganz abwegig ist das Bekennerschreiben nicht, aber Sie meinen, das ist Trittbrettfahrerei. Wobei ich wiederum sage, es könnte auch gefährlich sein, so eine Propagandalüge sozusagen in die Welt zu setzen, weil wenn rauskommt, dass es nicht stimmt, dann macht IS sich ja weniger glaubwürdig in seinen eigenen Reihen.
Ist IS überhaupt irgendwo glaubwürdig?
Ja, in den eigenen Reihen muss es das ja sein, bei so viel Fanatismus.
Nö, Fanatismus und Glaubwürdigkeit haben nichts miteinander zu tun.
Ja, stimmt auch wieder.
Ja. Also das ist, Fanatismus ist eigentlich in jeder Richtung, egal in welche ihr geht, ist die Grundlage eines jeden Fanatismus eigentlich eher das, dass es überhaupt nicht um Glaubwürdigkeit geht, sondern um das, was die Leute glauben wollen. Und deswegen ist diesen Leuten auch sehr, sehr schwer, mit irgendwelchen rationalen Argumenten beizukommen, weil die gar keine rationalen Argumente hören wollen.
Gut, wir müssen also auch in dem Fall den Abschlussbericht abwarten, aber die andere Beispiele zeigen ja, dass man jetzt auf den Abschlussbericht auch nicht unbedingt so viel setzen muss. Aber für gewöhnlich werden ja solche Flugzeuge dann bis ins kleinste Detail sozusagen rekonstruiert, wieder zusammengesetzt. Das sieht man dann auch auf schönen Fotos. Da sieht man dann meistens so 70-80% des Flugzeuges ist wieder irgendwie zusammen gebastelt. Kann man denn, wenn man das dann jetzt auch im aktuellen Fall des russischen Passagierjets machen wird, daraus dann auch Schlussfolgerungen, wenn es zum Beispiel eine Bombe war, würde man das bei so einer Rekonstruktion dann zweifelsfrei ermitteln können?
Also bei diesem speziellen Fall ist diese Rekonstruktion nahezu unmöglich, weil die Trümmer dermaßen zerstört sind, dass man da weiter gar nichts rekonstruieren kann, außer den Teilen, die, sagen wir mal, einigermaßen heil geblieben sind, wie die Hecksektion. Und da geht es nicht darum, dass man das wieder zusammensetzt, sondern man findet dann an diesem Teil, wenn es denn so war, findet man Sprengstoffspuren. Und aus diesen Sprengstoffspuren kann man auch deren Herkunft ziemlich genau feststellen.
Ja, was vermuten Sie? Werden wir über diesen Absturz die Wahrheit erfahren? Und wenn es erst in 5 Jahren ist?
Nein, da werde ich keine Vermutung anstellen, weil wir sind da wieder im politischen Bereich. Also ich denke, es wird ausreichen, die Klarheit zu haben, dass es eine Bombe war. Und dann das Weitere wird mit höchster Wahrscheinlichkeit nicht feststellbar sein, wer sie dann tatsächlich an Bord gebracht hat. Also man wird feststellen können, wo sie war an Bord des Flugzeugs. Meine momentane Vermutung ist der Galley-Bereich, also die hintere Küche. Aber wer das dann hingebracht hat und wie, das wird schwierig werden.
Gut, jetzt haben wir in einem anderen Fall MH17 den Abschlussbericht, den offiziellen Abschlussbericht vorliegen. Es ist ein Abschussbericht, das ist jetzt keine große Überraschung, aber in dem Abschlussbericht wird gesagt, jetzt man ist sich jetzt sicher, es war eine Bug. So, jetzt weiß man natürlich auch, wenn man sich etwas mit dem System beschäftigt hat, dass es jetzt ein Bugbeschuss auch nicht so einfach ist, dass da irgendjemand nur auf den Knopf gedrückt hat, was ja viele glauben, ist ja so auch nicht der Fall. Was benötigt es denn, mit einem Bug-Raketensystem ein Passagierflugzeug in 10 Kilometer Höhe abzuschießen?
Ja, nicht nur ein Passagierflugzeug. Jeder Einsatz. Dieses Bugsystem besteht aus drei Teilen. Wir haben die Radarleitstelle, die Abschussrampe und noch ein Radarhilfssystem. Das Ziel muss markiert werden von dem Hilfssystem und dann ist die Radarleitstelle und dann kann die Rakete eben auf diese Markierung geschossen werden. Also das ist schon ein relativ komplexer Vorgang und die Leute, die darauf geschult sind, die haben eine längere Schulung hinter sich, länger heißt also ein gutes halbes Jahr. Und das sind dann schon Fachleute, die das bedienen können. Man muss bedenken, es ist ein altes System. Das kommt aus dem letzten Jahrtausend, um das mal salopp zu sagen. Und da waren diese Fire- und Forget-Waffen noch nirgendwo wirklich Sache. Und dementsprechend braucht es eben geschulte Leute, die das bedienen. Und ich sag's mal so, die Separatisten haben die mit Sicherheit nicht.
Wie viele braucht man in etwa? Wie viele Leute?
Oh, da bin ich jetzt überfragt. Aber ich würde mal sagen, unter 8 Leuten oder so geht da überhaupt nichts.
Ich habe mal was gelesen in dem Zusammenhang, dass Passagierflugzeuge ein sogenanntes IFF, Signal haben, eine Erkennung Friend or Foe.
Nein,
was hat es damit auf sich?
Nein, das haben Passagierflugzeuge nicht. Das haben militärische Flugzeuge. Die haben diese IFF-Kennung. Zivilflugzeuge haben einen zivilen Transponder. Und das ist im Prinzip dasselbe. Also jede militärische Radarleitstelle kann sofort erkennen, ob der einen zivilen Transponder benutzt oder einen militärischen. Und das heißt also, es gibt für eine militärische Leitstelle oder Radarstelle keinen Zweifel, wenn es sich um ein ziviles Flugzeug handelt.
Aber das würde ja bedeuten, wer auch immer, wenn überhaupt, eine Bug abgefeuert hat, das in vollem Bewusstsein getan hat, dass er damit auf ein Passagierflugzeug zielt.
Nein, das ist nicht der Fall, weil diese IFF oder Transponderkennung braucht das Bugsystem nicht.
Okay.
Das braucht er nicht. Der kann jedes beliebige Flugzeug, was da oben fliegt, mit seinem Radarstrahl ansteuern und dann sagen, der Rakete, jetzt trifft das. Das hat nichts zu tun mit dem ganzen Radarführung oder dergleichen, die sonst in dem Luftverkehr benutzt wird oder auch in militärischen Leitstellen benutzt wird. Hat dieses System nichts zu tun.
Gut, jetzt sagt der offizielle Abschlussbericht, wir sind uns jetzt sicher, es war eine Bug. Dennoch, ja, trotz der Logistik, die das voraussetzt. Sie sagen jetzt aber nein, das kann so nicht gewesen sein und haben eine alternative Theorie.
Naja, die habe ich ja schon öfters ausgebreitet. Es ist so, dass sich eben an den Teilen, speziell eben in dem vorderen Cockpitbereich, diese runden Löcher finden, 30 Millimeter ungefähr, die durch eine Bug nicht zu erklären sind und auf die der Bericht auch überhaupt nicht eingeht. Der ignoriert diese Löcher schlicht und einfach, erklärt sie in keinster Weise. Und allein durch diese Tatsache ist dieser Bericht diskreditiert.
Ja, es wird ja aber zum Beispiel auch als Beweis angeführt, man hätte auf den Audioaufnahmen die Explosion einer Bug noch wahrnehmen können.
Naja, das ist der größte Unsinn überhaupt, weil es physikalisch so nicht möglich ist. Weil wenn ein Bug-System neben dem Flugzeug wieder behauptet wird, irgendwie 2 oder 3 Meter oberhalb des Kapitäns explodiert, dann sendet das seine tödlichen Schrapnelle aus mit mehrfacher Schallgeschwindigkeit. Wir reden hier von bis zu 26-facher Schallgeschwindigkeit. Das heißt also, dass die Teile, die da emittiert worden sein sollen, die hätten das Flugzeug ein gehöriges Zeitstück vorher treffen müssen, bevor die Schallwelle der Explosion hätte auftreffen können. Das heißt, es müssten sich also zuerst das Auftreffen dieser Schrapnelle auf dem Voice Recorder abzeichnen und erst anschließend, wenn das Ding dann überhaupt noch funktioniert, könnte man die Explosion hören. Also allein dieser Teil führt diesen ganzen Bericht ad absurdum. Das ist wieder die Physik, das geht nicht.
Ja. wieder die Physik sind eben auch die Einschlaglöcher, die mit solchen Schrapnellen nicht zu erklären sind, ja. Aber sie sind ja da. Womit sind sie denn zu erklären? Oder wären es?
Ja, die sind nur durch direkten Beschuss von einem Kampfflugzeug zu erklären, durch nichts anderes. Und das ist ja auch das, was der Herr Burtschjorkiew, hieß er, von der OSZE, der die Teile als erster gesehen hat, im Interview klar gesagt hat, very, very heavy machine gun fire. Das Interessante ist, dass aus diesem Bericht, den er da im Internet hatte, da ist genau dieser Teil jetzt weggeschnitten worden. Der ist nicht mehr dran.
Ja, passt ja auch nicht mehr zur offiziellen Version.
Nee, also das wird dann schon passend geschneidert.
Ja, wie können wir uns denn den Tathergang, so wie er sich jetzt aus den vorliegenden Fakten herleiten lässt, uns vorstellen? Also was ist denn jetzt nun passiert, wenn es keine Bug war und offensichtlich Gunfire, das heißt ja, mit voller Absicht ein Passagierflugzeug abgeschossen, ohne jetzt erstmal zu sagen, wer das womöglich gewesen sein könnte, aber so stellt sich ja offenbar die Situation dar.
So stellt sich die Situation dar, ja. Genau. Dass das ein Kampfflugzeug war, das das Ding abgeschossen hat.
Und da kann man ja eigentlich auch davon ausgehen, dass das jetzt nicht ein Pilot im Amokbetrieb war, sondern da gab es ja Befehle offenbar auch.
Das ist...
Dann schon Spekulation.
Nee. Da wäre ich vorsichtig. Ich denke, dass das Flugzeug in zwei Phasen angegriffen worden ist. Erst mit einer Luft-Luft-Rakete, die aber nur einen Motor getroffen hat. Und dann ist man anschließend in Panikmode gekommen, weil man ein solches angeschossenes Flugzeug nirgendwo hat landen lassen dürfen. Weil dann sieht man sofort, was passiert ist. Und dementsprechend musste das zum Absturz gebracht werden und zwar noch bevor es in den russischen Luftraum einfliegt, weil dann hätten es die Russen anständig untersuchen können, hätten sofort sagen können, hier, klarer Fall. Und deswegen waren die mit Sicherheit in dem Panikmode und haben dann eben diese Entscheidung getroffen, ihr grausames Werk hier zu vollenden. Also das ist schon, ja, ich meine, das erste war Vorsatz, das zweite eine Panikreaktion, die aber natürlich eine Folge des ersten war. Wobei man davon ausgehen muss, dass der erste auch bereits als tödlicher Schuss geplant war.
Wie können Sie sich erklären, dass die Ermittlungsarbeiten, die ja nun jetzt über ein Jahr angedauert haben und wo ja auch mehr als eine Handvoll Leute beteiligt waren, das zu rekonstruieren, dass die sozusagen wieder der vorliegenden Fakten dann so einen Abschlussbericht überhaupt veröffentlichen? Also ist das durch ein reines Politikum zu erklären? Ist das wirklich vorstellbar?
Das ist ein reines Politikum, klar. Ich meine, wir haben ja den Fakt, dass nur veröffentlicht werden darf. Da hat man ja einen Vertrag darüber geschlossen, was die Kiew-Regierung genehmigt. Und dementsprechend hätte der Bericht ja eigentlich schon am 17. Juli diesen Jahres kommen sollen, wo man dann gesagt hat, nee, wir brauchen noch ein paar Monate, was natürlich völliger Unsinn ist, weil die wussten das alles auch schon am 17. Juli und wahrscheinlich schon viel früher. Na, und das, was man eben jetzt hat, ist, die Pflicht ist da, irgendeinen Bericht rauszulassen. Und mein Gott, dann hat man sich wahrscheinlich eben auf irgendetwas einigen müssen, was dann dieser komische Bericht ist, den wir da gekriegt haben. Aber das ist ein toller Bericht. Da steht immerhin drin, dass das Flugzeug nicht vom Meteor getroffen worden ist. Das finde ich eine unglaublich wichtige Erkenntnis.
Ja gut, ausschließen kann man auch das nicht zu 100%. Ja?
Nein, zu 100% nicht, aber bis jetzt ist das noch niemals vorgekommen. Ist mir auch nicht passiert nebenbei.
Dann würden Sie, glaube ich, auch nicht hier sitzen, wenn es Ihnen passiert wäre.
Ja, wer weiß, wenn das so ein kleiner ist, der stanzt ein Loch durch, dann ist das in Ordnung. Ne?
Ja, da passiert nichts. Also aus Katastrophenfilmen kenne ich, wenn da jetzt irgendwie ein kleinstes Loch in der Hülle ist, dann ist da schon...
Dieser ganze Blödsinn mit den Katastrophenfilmen. Also...
Ja, aber das ist das, was die Leute, inklusive mir, die eben keine Ahnung haben, dann für wahrhaftig halten.
Ja, das ist dieser selbe Unsinn, der mal in dem ganz alten James-Bond-Film da gebracht worden ist, dass wenn man dann da drin eine Pistole abschießt und das Fenster fliegt raus, dass es dann die Leute alle zum Fenster raussaugt und so weiter. Das ist alles blanker Unsinn.
Gut, dann...
Aber wir wollen jetzt hier nicht den Menschen die Illusionen rauben, damit sie diese Filme noch genießen können. Als Fachmann, da drehen sich einem schon manchmal die Fingernägel nach hinten auf, wenn man das sieht, was die Regisseure und so weiter da produzieren.
Ja gut, die Spannung muss ja auch erhalten bleiben, aber die Realität ist ja wirklich spannend genug, weil, wie schon eingangs erwähnt, solche Ereignisse sich ja offensichtlich häufen. Also MH17 jetzt, also ich meine Abstürze generell mit vielen hundert Toten. Ich hatte schon das Gefühl, dass bis zu den Ende der 90er Jahre das jetzt nicht so häufig vorgekommen ist wie jetzt in letzter Zeit. Gerade in den letzten 2 Jahren hatten wir ja schon mehrere dieser Fälle, unabhängig jetzt davon, ob es gewollt oder ob es eben ein Unfall oder vielleicht auch an anderen Stellen Selbstmord war. Aber Flugzeugabstürze generell häufen sich schon.
Nein. Nein, die Aussage ist schlicht falsch.
Fliegen wird sicherer.
Ja, natürlich. Die meisten Abstürze, vor allem proportional zur Menge der Flüge, die waren in den 60er Jahren. Und dann hat sich das kontinuierlich nach unten bewegt. Also die Luftfahrt ist sicherer und sicherer und sicherer geworden. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass sich die Gesamtmenge der Flüge ja vervielfacht hat. Also wir haben heute über 6000 A320 durch die Luft fliegen jeden Tag. Die hat es vor 25 Jahren überhaupt noch nicht gegeben und dementsprechend eine ähnliche Menge 737, also wir haben eine Menge von Flugverkehr und wenn man dann überlegt, wie wenig passiert, dann ist es eben einfach ganz klar, es gibt nach allem, was passiert und sonst was, keine sichere Fortbewegung als das Flugzeug.
Gut, wir werden einfach den Abschlussbericht abwarten müssen von dem jetzigen russischen Passagierflugzeug. Es wird sehr interessant sein, was dabei rauskommt. Wenn das dann in Stein gemeißelt ist, sozusagen, können wir uns dann da auch nochmal darüber unterhalten und das dann womöglich kritisch betrachten. Ebenso wie ein Abschlussbericht, der dann irgendwann mal zu dem Germanwings-Absturz kommen wird. Da habe ich persönlich auch noch einige Fragen, aber das ist im Moment noch zu vage, weil man da eben auch noch nichts wirklich Abschließendes, Offizielles hat, auch wenn jeder glaubt, schon zu wissen, was da passiert ist. Ich habe da auch noch meine Fragen. Würde mich freuen, wenn wir uns spätestens dann wieder zu dem Thema treffen könnten und hoffen wir einfach, dass es bis dahin keinen neuen Fall gibt, den wir dann noch der Liste zufügen müssen.
Nun, das ist klar, dass wir das hoffen, ja. Nein, ich meine, mit der German Wings, da ist ja die Information praktisch abgerissen. Da hört man im Moment gar nichts mehr davon. Und da muss man mal sehen, was dann da abschließend präsentiert wird. Obwohl ich nicht besonders optimistisch bin, dass da irgendwas essentiell Neues bei rauskommen könnte. Das ist auch eine politische Sache da zum großen Teil. Immer wenn Politik in solche Unfälle mit hineinspielt, wird es sehr, sehr unwahrscheinlich, dass da tatsächlich die Wahrheit veröffentlicht wird.
Ja, das ist ein gutes Schlusswort zu diesem Thema. Ich bedanke mich für Ihr Kommen und liebe Zuschauer, natürlich auch Ihnen vielen Dank, dass Sie wieder dabei waren und bis zum nächsten Mal.
Ich habe die Bundesrepublik verklagt, weil sie zulässt, dass über die RBS Rammstein der US-Drohnenkrieg geführt wird, dem in Somalia, im Jemen, in Syrien, in Afghanistan, in Pakistan inzwischen Tausende von unbeteiligten Zivilisten, vor allen Dingen auch Frauen und Kinder, zum Opfer gefallen sind. Und weil die Bundesregierung mit einem Schlag, wenn sie nämlich diese SATCOM-Relaisstation schließen würde, diesen Drohnenkrieg und dieses unsägliche Sterben beenden könnte.